Hallo und herzlich willkommen zur 81. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. Die drei Gäste dieser Folge habe ich auf unserem World Café zur Frage, wie können wir Jugendlichen im Musikunterricht Teilhabe ermöglichen, auf dem diesjährigen Bundeskongress Musikunterricht in Kassel kennengelernt. Für den Podcast haben wir unser Gespräch über Demokratiebildung beim gemeinsamen Musizieren und im Musikunterricht fortgesetzt. Wer sind diese drei Gäste? Julia Löffler ist Schulmusikstudentin an der Hochschule für Musik Detmold und berichtet unter anderem von ihren Unterrichtserfahrungen aus dem Praxissemester. Matthias Frank unterrichtet Musik und Philosophie auf dem Recknitz Campus Lage in der Nähe von Rostock. Christian Köster unterrichtet an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten und am Graf-Zeppelin-Gymnasium in Friedrichshafen. Alle drei erzählen von ihren persönlichen Glücksmomenten, in denen sie beobachten konnten, wie Kinder und Jugendliche demokratisch zusammen Musik machen. Sie erzählen auch von den Herausforderungen auf dem Weg zu solchen Glücksmomenten und wie wir mit ihnen umgehen können. Sehr schön, dass wir heute Abend hier zusammensitzen per Zoom. Und um einzusteigen, würde ich euch am liebsten erstmal fragen, wo genau sitzt ihr gerade und mit welchen Musikgruppen macht ihr gerade Musik aktuell und regelmäßig? Christian, magst du mal anfangen?
Ja, also ich bin jetzt aus Wangen im Allgäu zugeschaltet und regelmäßig Musik, muss ich ganz ehrlich sagen, ist gerade so am Auslaufen. Nein, stimmt nicht ganz. Ich mache gerade aktuell nur mit einem kleinen Lehrerchor, einem Projektchor Musik. Wir Lehrkräfte an meiner Schule haben uns zusammengefunden und haben einfach gesagt, okay, wäre doch schön, wenn wir einfach etwas machen und uns gegen den Trend stellen, der aktuell so der Zeitgeist auch in der Schule ist, immer weniger Musik und dafür immer mehr Sport und gehen halt als eigenes, wie soll man sagen, als lebendes Beispiel voran. Super. Und haben einen Lehrerchor mit jetzt etwa 20 Mitgliedern aufgebaut.
Cool. Wie viele Frauen, wie viele Männer?
14 Kolleginnen, wenn ich richtig gezählt habe. Und dann sind es 6 bis 8 Männer.
Und hattet ihr schon Auftritt vor der Schülerschaft?
Nein, das soll beim Weihnachtskonzert dann geschehen. Und ja, ich bin gespannt.
Ja, super. Das klingt sehr gut. Julia, magst du weitermachen?
Genau, also ich sitze jetzt hier in meinem Wohnzimmer in Detmold und mit Musikgruppen arbeite ich einmal als Leitung in einer Waldorfschule mit einer kleinen Chor-AG, 6. Klasse. Das macht immer ganz, ganz viel Spaß. Habe ich auch tatsächlich immer dienstags, also jetzt gerade wieder frisch aus der Probe raus quasi. Ich bin natürlich auch noch in der Hochschule als Studentin aktiv in verschiedenen Gruppen, da besonders in unserem Schulmusikorchester an der Trompete. Und wir haben ja auch noch den Jazz- und Popchor Pop-Up, wo ich auch noch mitsinge.
Der berühmte Chor aus Detmold, den wir alle kennen.
Genau.
Ja, Matthias, du warst auch mal in Detmold, aber du bist jetzt woanders. Mhm.
Genau, da habe ich auch mal studiert, in diesem schönen Städtchen. Ja, ich bin jetzt gerade, sitze ich in Rostock an meinem alten Schreibtisch, den ich irgendwann mal aus dem Keller geklaut habe von meinen Eltern. Und genau, ich unterrichte hier in der Nähe von Rostock in Lage, sonst nur bekannt durch so einen Flughafen, wo immer die Düsenjets über unsere Schule fliegen. Da muss man immer die Fenster schließen, weil man sonst nichts mehr hört. Aber ansonsten ist es schön. Oh. ja, und ansonsten, ja, ich unterrichte gerade Musik in verschiedenen Gruppierungen. Einmal habe ich so eine Regionalschulklasse, Klasse 9. Und dann...
Was heißt Regionalschule?
Ja, ich glaube, das ist das, was man früher so allgemein als Realschule, Hauptschule und so zusammengefasst hat. Das ist jetzt Regionalschule. Okay. Und die müssen dann schauen, ob sie denn nach der 9. Klasse ihren Abschluss quasi machen oder nach der 10. So. Je nachdem sind das dann verschiedene Abschlüsse. Ja. Und ansonsten bin ich ja auch im Gymnasialbereich eigentlich vor allem tätig, aber es ist halt eine Gesamtschule, deswegen bin ich da überall mal. Und dann habe ich so verschiedene kleinere Musikgruppen, weil wir da gerade so ein Konzept, neues Konzept fahren. Also wir versuchen das jetzt hochzufahren seit, ich glaube, 2 Jahren. Das nennt sich Kreativ. Und das bedeutet einfach, dass die mehr wie so ein Kurswahlsystem wählen zwischen Kunst, Musik oder divers. Divers ist dann zum Beispiel Theater spielen oder so. Also Aha. Das ist jetzt einfach mal so eine grobe Einteilung. Und die müssen dann nur gucken, dass sie dann genug Musik oder Kunst dann am Ende haben, dass das auch irgendwie hinhaut mit dem Lehrplan und so. Und da habe ich jetzt einfach angeboten, Band. Deswegen mache ich jetzt mit Klasse 5, 6, so klassenübergreifend Band.
Süß.
Da sind da so acht Kids. Dann habe ich noch Klasse 7, 8 eine Band, die ich da quasi begleite. Und dann haben wir noch GT, heißt das, ist so ganztags, eine Ganztagsschule. Und da ist auch so ein bisschen kursmäßig, dass wir danach eher ein bisschen später im vierten Block quasi auch nochmal Band machen. Genau, und da mache ich mit denen halt so typische Bandarbeit eigentlich und versuche denen nebenbei noch was anderes so ein bisschen über Musik immer noch zu stecken, wie guck mal, hier ist eine Note oder was man noch so macht. Ne? Das versucht man dann so ein bisschen da mitzugeben, parallel zum Bandgeschehen und zu wichtigsten Sachen wie Bandname, Band-T-Shirt.
Ja, und genau, so, ne? Habt ihr auch schon entworfen.
Nee, das ist immer, das kommt als erstes, das ist ganz wichtig.
Genau. Ne?
Und dann habe ich da noch eine Gitarrengruppe. Also durch dieses Kurssystem ist ganz cool, da kannst du halt alle Vierteljahr oder je nachdem oder auch ganzjährige Kurse anbieten und immer das, wo man sich denkt, das könnte mal interessant sein. Ich habe doch mal Trommelgruppe gemacht und naja, was einem so einfällt und dann arbeitet man halt so projektorientiert. Und so mache ich das mit den Kids. Und manchmal sind es halt nur kleine Sachen wie bei einer Band, so 8 Leute. Manchmal sind es auch wie bei der Trommelgruppe, waren es dann irgendwie 18. Und da musste ich ja meine Ohrstöpsel mitnehmen, hundertprozentig. Ja, ja, ja. Es ist echt krass. Das ist krass.
du bist im Endeffekt schon auf Demokratie in Schule eingegangen jetzt. Also, weil eure Jugendlichen ja die Wahl haben zwischen den Künsten, Wahlfreiheit.
Genau.
Und das ist ja schon Demokratie, also im System Schule.
Mhm.
Und ich dachte aber so zu Beginn, erstmal fällt mir auf, wir sind wunderbar über Deutschland verteilt. Also von Lübeck runter ins Allgäu, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, richtig cool, alle vier Himmelsrichtungen. Genau, jetzt habe ich gerade gesagt, es ging schon um Demokratie im System Schule, aber was ich am Anfang unseres Gesprächs spannend finden würde, ist, wenn ihr eine Geschichte erzählt, wo ihr gemerkt habt in letzter Zeit, boah, das hat hier richtig gut funktioniert in unserer Gruppe und wir haben jetzt hier eine demokratische Erfahrung gemacht. Und ich glaube, da haben viele Leute eigentlich Dinge zu erzählen, die andere inspirieren können. Und da frage ich euch jetzt mal, ist euch da was eingefallen? Christian macht gerade Daumen hoch, dann starte doch mal.
Ja, also ich habe gerade letzte Woche eine AG an einer Grundschule hier in der Nähe abgeschlossen. Das war ein Kooperationsprojekt mit der PH, an der ich ja auch unterrichte, und in Weingarten. Bei dieser Musik-AG, die wir hatten, haben die Kinder, das waren erste bis dritte Klasse, gemischte Gruppe, die Aufgabe, eine Rekomposition zu einem kleinen Klavierstück von Hilda Paredes, einer mexikanischen Komponistin, zu erstellen. Und bevor wir in den Rekompositionsprozess gegangen sind, haben die Kinder diese einzelnen Motive aus dem Musikstück in Bewegung transformiert und hatten also eine Vorstellung. Und dann bekamen sie Kärtchen, farbige Kärtchen, also jedem Motiv wurde eine farbige Karte zugeordnet und dann durften sie daraus eine Rekomposition erstellen. Und wirklich beglückend war es in diesen wirklich chaotischen Haufen von Kindern, die in dieser Mittagspause waren und teilweise nur lieber Hausaufgaben machen wollten, Fußball spielen wollten, was auch immer, dass auf jeden Fall diese Kinder auf einmal völlig fokussiert waren und wie alte Hasen anfingen zu diskutieren, warum das jetzt schön wäre, wenn man das Motiv 1 zweimal hintereinander spielen würde oder warum das Motiv 3 jetzt vorher noch eine Pause bräuchte. Die haben also wirklich ästhetisch gestritten.
Ja.
Und dieses Ausverhandeln, das fand ich ganz toll. Und als sie es nicht schafften, über Argumente voranzukommen, haben sie sich auf Abstimmung eingelassen und haben Mehrheitsentscheidungen gefällt. Und das war ganz toll, das zu beobachten. Diesen Prozess, dass also wirklich solche Kinder in der Lage sind, auch in diesem jungen Alter, so etwas ja zu organisieren. Also klar waren wir dabei. Ja? Also ich hatte noch 2 Studentinnen dabei, die das angeleitet haben. Aber letztlich war es wirklich, wir konnten uns weit rausnehmen, ganz weit rausnehmen. Und die Kinder haben das selbst in die Hand genommen.
Wie sah denn die Abstimmung aus? Darüber muss man ja auch sich entscheiden, also wie man das macht. Ist ja auch schon eine Entscheidung.
Ja, das waren, also die Entscheidung war dann so, dass dann eine Studentin einfach dieses am Ende dann übertragen bekam, diese Aufgabe, also die Abstimmung herbeizuführen. Und dann hat sie einfach gesagt, wer ist jetzt für Motiv 1, wer ist für Motiv 2 oder was auch immer gerade an der Stelle verlangt wurde. Und dann haben die Kinder von sich aus, die haben entschieden, und dann, wenn es dann, das waren nicht viele Kinder in dieser AG, an dem Tag waren es, glaube ich, als der Stadt waren 6 Kinder oder so, und dann, als sie dann die Arme oben hatten, dann war klar, okay, das ist die Mehrheit, und dann war das aber auch sofort vom Tisch weg. Das hat man akzeptiert und ist sofort weitergegangen. Die wollten ihre Komposition fertigstellen. Und da waren sie total drauf fixiert. Also es war wirklich eine Lösungsorientierung, und das fand ich faszinierend, dass das funktioniert hat. Also ich hatte es an der Stelle überhaupt nicht so erwartet.
Cool. Manchmal frage ich mich ja auch, ob Kinder das besser können als wir Erwachsene, weil sie nur nicht diese ganzen Ego-Probleme vielleicht haben.
An der Stelle würde ich sagen, ja, wenn ich natürlich, aber das kann auch eine Generationenfrage sein, das kann auch eine Settingfrage natürlich sein, mit so einer Musik-AG am Nachmittag in der Grundschule, wenn dann natürlich die Regelbrüche drumherum stattfinden. Ja, also dieses, es ist wirklich, glaube ich, ganz wichtig. Und das war dann für mich eigentlich das Entscheidende, dass wir einfach nur so eine Art, ich nenne es mal, Feld offen halten. Dass wir also so einen sicheren Raum kreieren, in dem die Kinder merken, dass das völlig normal und völlig in Ordnung ist, dass sie diesen Weg beschreiten dürfen. Kurioserweise war das auch die Stunde, die AG-Stunde, bei der sie überhaupt nicht mehr auf die Uhr geschaut haben. Die haben völlig die Zeit vergessen. Und am Ende mussten wir ein wenig drängen, weil die Eltern schon draußen standen zum Abholen. Die hätten noch eine Stunde weitergemacht, so wie die da in diesem Prozess drin waren. Also das fand ich, wie gesagt, wirklich was Wunderschönes.
Oh, ja, schön. Bevor wir weitermachen, also mit den Wegen dahin, würde ich die anderen fragen, was habt ihr für Geschichten zu erzählen?
Ja, wer will dann was erzählen? Soll ich was erzählen? Okay, ich habe mir gerade vorhin überlegt, ach ja, das erzähle ich. Und jetzt ist mir was ganz anderes eingefallen und jetzt überlege ich, ob ich noch schnell switche. Aber nee, ich erzähle mal das, was ich mir gerade noch gedacht hatte. Und zwar, ich war früher mal in Berlin an der Prignitz-Schule, und das ist eine Schule, die einen Lernförderschwerpunkt hat. Genau, was so viel heißt, dass die Kinder aus verschiedensten Gründen Probleme haben zu lernen. Und da sind auch Kinder, die dann quasi aus ganz Berlin da irgendwie teilweise hergekommen sind. Das war dann Friedenau, und die kamen aber aus allen Ortsteilen, weil das ja so einen speziellen Förderschwerpunkt hat, ne? Da war auf jeden Fall mal viel los. Und war auch eine viel kleinere Schule als die, in der ich jetzt bin. Da hatten wir, glaube ich, 160 Schüler oder so nur. Was auch daran liegt, dass es anders betreut werden muss alles. Ne? Das kannst du jetzt nicht so 1000 Leute da aufeinander hetzen. Und da habe ich am Nachmittag auch so eine Rap-AG mit denen gemacht. Das fand ich ziemlich cool, weil es ging einfach darum, ja, die irgendwie abzuholen und irgendwas zu machen, worauf die Bock haben und wo die auch, wie sagt man, intrinsisch von sich aus motiviert sind. Und da hat echt gefühlt jeder Rap gehört oder jeder zweite mindestens. Also deutlich mehr als jetzt hier in der Schule, wo ich jetzt bin, ist mir aufgefallen. Das ist ein großer Unterschied. Die haben echt alle super viel Rap gehört. Und da habe ich auch gedacht, ja Mensch, wie machst du das jetzt überhaupt? Weil ich werde jetzt nicht was vorrappen und die würden sagen, wie cool, ich will das auch. Das ist natürlich Quatsch. Musste ich auch gar nicht, aber hab denen einfach nur den Ort mehr oder weniger gegeben, die Räumlichkeit. Und da hatten wir so einen Ort, wo sonst irgendwie manchmal so was wie Winterfeier irgendwas stattfand, war aber sowas wie eine Bühne vorhanden war. Und das war eigentlich ganz cool, weil du dann gleich eine Bühne hast, ne? Na, letztendlich war das so das Ding, dass ich den Raum gegeben habe und den Ort und so ein bisschen, ne? Hab dann das Setting so ein bisschen gemacht, eine coole PA und Licht irgendwie organisiert, dass das irgendwie ein bisschen spaßig ist. Und da kam aber auf jeden Fall ziemlich viel von den Kindern dann selber, weil es einfach wegen dem geilen Moment, du machst was ins Mikrofon und buff, ist total laut und dann doch ein cooler Beat und der ist auch total cool und laut und das ist halt geil. Und dann hat man sich halt abgeholt. Also deswegen, das lief dann...
Das finde ich interessant. Also du hast die Atmosphäre hergestellt, dass sie richtig Bock haben, sofort loszulegen.
Ja, also über Setting, weil ich sag mal, richtig lauter, wo man da Bass... Das finden schon viele ziemlich gut, weil das setzt halt was frei, Endorphine frei. Und wenn erstmal alle gut drauf sind, so, dann ist das schon mal cool. Und da hat man auch keinen gestört, da war keiner ringsherum, da kann man auch mal ein bisschen lauter machen und das mal sich drüber freuen. So, ne? Und dann habe ich den einfach freie Fahrt erstmal gelassen, so von wegen Mikrofon. Und was die erstmal gemacht haben, ist, Also ich habe einfach gefragt, na, macht ihr sowas? Ihr kennt euch aus, erzählt mir was. Und dann haben die mir das eigentlich erstmal ein bisschen gezeigt. Und das war super, weil das dadurch so niedrigschwellig war. Manche sind da ein bisschen Forscher, die zeigen denen direkt was und andere gucken erstmal und das habe ich die einfach machen lassen. Denn dann guckt ihr und die zeigen, die rappen da anscheinend und dann haben die erstmal zu ihren Lieblingsstücken, wie ein bisschen wie bei Karaoke, einfach dazu gerappt am Anfang. Und dann kam das so Stück für Stück so, ja, hier vom Handy abgelesen, ihren eigenen Text. Und das ist halt total krass, weil sonst in anderen Kontexten ist das halt echt, also hätten die Teufel getan, da jetzt so super viel aufzuschreiben oder so.
Ja, ja.
Und ne, und auf einmal so eigene Rap-Texte und ne, und dann reimt sich das alles und also ist ja total geil. Also das war viel mehr, als ich hätte erwarten können. Also das war super. Und dann war das eigentlich so ziemlich cool, dass es eigentlich immer bei der Fahrt aufgenommen hat und dass wir irgendwann ein Konzert gemacht haben zum, das hieß ja nicht Weihnachtskonzert, sondern Winterzauber oder so, das war dann super integrativ.
Das passt ja zu Rap, Winterzauber.
Ja, und die wenigsten, und ja, genau. Oder weiß nicht, wie das hieß, Winterfest. Genau, weil Weihnachten war dann so doll christlich konnotiert, keine Ahnung, das war dann irgendwie nicht so deren Flow da an der Schule. Die haben gesagt, das ist jetzt der Winterzauber, dann sind alle mit drin. Und dann gab es ein Konzert und dann sogar mit bisschen Live-Begleitung teilweise und so, mit eigenen Sachen oder fremden Sachen. Und fand ich geil, dass man da ein bisschen richtig was auf die Beine gestellt gekriegt hat. War nicht alles einfach, ne, klar, aber das war ein guter Moment. Ja, das war cool auf jeden Fall. Ich fand das demokratisch, weil alle was reinbringen konnten. Jeder hat gezeigt, was er kann. Einer konnte er doch nicht so, der hat dann aber vielleicht ein bisschen Schlagzeug sich mal rangesetzt und probiert. Oder so. Deswegen fand ich das einfach sehr schön.
Und es gab da auch keine Note, ne? In der AG ja auch nicht. Das ist ja so ein Vorteil.
Nö, da gab es keine Note. Das ist ein Vorteil. Deswegen, ne, das ist jetzt bei mir auch besonders positiv natürlich eine Erinnerung. Aber wenn ich jetzt denke hier an Klasse 9, jetzt was ich mit denen gerade mache, ist ja auch schon eine andere Welt, was ich gerade erzählt habe. Weil ist halt keine AG. Das ist nochmal was anderes, als weil ich da ganz andere Freiheiten einfach hatte. Durch AG und durch dieses, ne? Und dann kamen da manchmal auch andere Kids, die Interesse hatten, die mal geguckt haben. Das geht ja oft nicht so im normalen Kontext, Unterricht. Das ist ja alles abgezählt und hatte Aufsichtspflicht und dies und das. Naja, aber da war das so ein bisschen lockerer und das hatte eher die Atmosphäre, dass man da auch vielleicht ein bisschen abhängen wollte. Also man wollte dann auch da sein.
Es war der coole Ort und die Uhrzeit cool. An dem Tag.
Es war ein ganz cooler Ort. Es gab auch coole Sitzmöglichkeiten und Couchen und so und es gab laute Rap-Musik, deswegen war es schon gut.
Das ist uns jetzt auch aufgefallen. Ja. Es gibt in Lübeck jetzt das sogenannte Übergangshaus, wo die Musikhochschule Lübeck auch drin ist. Und die Chill-Out-Areas oben, wo es Kaffee gibt und auch so schöne Couches, da hängen halt viele Leute ab. Und die kommen total gut an. Also ein Ort, wo man entspannt zusammensitzen kann. Ja.
Ja, ist doch verrückt. Gibt es so voll selten. Also oftmals also entspannt sitzen können. Und unterrichten ist schließlich oftmals so ein bisschen aus. Ja. Man hat ja entweder sitzt man ja auf diesen Stühlen, auf diesen oder halt nicht. Ne? Das ist interessant. Sehr seltene Wellness-Oase, in der man sich da aufhält.
Einer unserer kleinen Sänger bei den Musical Mornings erzählte vor ein paar Wochen mal: Frau Bartels, ich habe mal recherchiert, was diese neuen Stühle kosten. Wissen Sie, was ein Stuhl kostet? Also 5. Klasse, ne? Und ich so, nee, was denn? 350 €. Die sind dermaßen unbequem. Kann man die Schule verklagen? Hat er mich gefragt und dann habe ich so gesagt. Naja, Schule verklagen ist vielleicht jetzt ein bisschen überzogen, aber du kannst den Schulleiter ja mal informieren, dass es auch andere Optionen gibt zu günstigeren Preisen, die vielleicht etwas gemütlicher sind.
Ey, es scheint ja eine krasse Schule zu sein, wenn die Premiumstühle kaufen für die Schüler.
Ja, weiß ich auch nicht. Sie sind auf jeden Fall tatsächlich nicht so bequem, aber das sind so Tische mit diesen kleinen Stühle mit diesen kleinen Klapptischen, wo man auf Tische verzichten kann, die ja super praktisch sind für den Musikunterricht.
Haben wir uns jetzt auch besorgt, da sind schon ein paar sind schon abgebrochen, weil die so eine Plastikschwelle
haben. Ja.
Naja.
Ja, okay.
Nicht wie
so, aber Moment, wir schweifen gerade ab, aber ich dachte, die Geschichte will ich erzählen. Jetzt ist Julia dran mit ihrer Glücksgeschichte.
Ja, ich habe tatsächlich, auch wenn wir jetzt gerade viel über AG gesprochen haben, eine Geschichte aus dem normalen Unterrichtsgeschehen, weil ich war im letzten Semester im Praxissemester. Das ist ja im Master dieses eine Semester, wo man statt in der Hochschule in der Schule die ganze Zeit unterwegs ist. Und da hatte ich relativ zu Schuljahresende ein Projekt mit einer sechsten Klasse gemacht im Themenbereich Musiktheater, zum Thema Musical. Und zwar haben die ein eigenes Jukebox-Musical geschrieben. Das heißt, die haben ein Märchen reingegeben bekommen und haben das dann mit Popsongs irgendwie angereichert und haben das dann am Schluss präsentiert. Und ich fand es total interessant, weil also es war das erste Mal, dass die Sechstklässler so frei quasi arbeiten durften. Also es war sonst immer sehr stringent durchgezogener Unterricht, hatte ich das Gefühl.
Ja.
Also schon mit freien Arbeitsphasen, aber so ein längeres Projekt hatten die, glaube ich, noch nie vorher gemacht. Also da gab es am Anfang auch erstmal so ein bisschen hin und her und Verwirrung und so. Aber die haben mich wirklich überrascht, was sie mit dem zarten Alter alles auf die Beine gestellt haben. Also die haben sich da wirklich sehr viel Gedanken gemacht, auch wie du Christian erzählt hattest, so richtig drin sein. Das hatte ich da auch das Gefühl, dass diese total Begeisterung irgendwie dafür hatten und sich die ganze Zeit auch nur damit beschäftigen wollten. Und ach, können wir nicht noch eine Stunde dran arbeiten, dass es noch besser wird und da richtig, ja, einfach so eine richtige Leidenschaft dafür irgendwie entwickelt haben und dann am Schluss es auch dargestellt haben und sich dann auch richtig gutes Feedback gegenseitig gegeben haben, wo ich dann schon das Gefühl hatte, ja, also die haben sich jetzt wirklich verwirklichen können in diesem Projekt und da irgendwie auch in dieser Gruppenarbeit dann auch sich gegenseitig einfach noch mal ganz anders wahrgenommen. Und ich habe die auch ganz anders wahrgenommen. Also ich habe da Kinder ganz neu kennengelernt, die sonst im Unterricht vorher super still waren oder ja, wo man erstmal so ein bisschen wie rauskitzeln musste.
Ja, toll. Und das waren also fertige Popsongs und haben die da neue Texte zugeschrieben oder wurden die Popsongs so gelassen?
Die haben einfach ein Märchen reinbekommen, einen Text, und haben dann quasi darin also Popsongs, die sie halt schon kennen oder die sie recherchiert haben, einfach mit reingepackt, wo sie dann auch geguckt haben, passt der Inhalt fürs Text
Ja,
dazu.
okay.
Also es wurde jetzt nicht nochmal neu vertont oder irgendwie neu angepasst. Eine Gruppe hat tatsächlich auch einen KI-Song schreiben lassen über die Handlung und das dann an den Schluss gepackt. Das war auch sehr spannend.
Ja, das war ja so das Ding dieses Jahr, glaube ich. Jetzt am Jahresende kann man das noch mal so kurz Revue passieren lassen. Ja, schöne Geschichten finde ich. Und ich glaube, jetzt passt ganz gut so im Anschluss an eure Geschichten. Was glaubt ihr in Bezug auf unsere Lenkung, wie viel Lenkung gut ist und was da unsere Aufgabe ist als musikalische Leitungsperson von solchen Prozessen? Matthias hat zum Beispiel gesagt, er hat eigentlich nur für eine gute Atmosphäre gesorgt und Stimmung.
Na, also das ist natürlich sehr vereinfacht, aber um das erstmal überhaupt zu starten zu können und so, fand ich das eine Riesenhilfe. Also, dass man dann erstmal denkt, hier möchte ich gerne sein und das ist alles aufgebaut, es funktioniert irgendwie, also es ist super cool, ich singe hier rein. Das lädt halt super ein, so eine Atmosphäre. So, das hilft erstmal. Aber es ist klar, da gab es natürlich auch andere Sachen, so, die man dann denken musste. Na, erstmal ist das ganze Rap-Ding ja total aufgebaut von Dominanz und krassen Gefühlen und ich bin der geilste Oberchecker. Und das war auch genau die Musik, die halt alle mochten. So, die wollten jetzt nicht Fanta 4 hören oder so oder irgendwas aus den 90ern. Die wollten immer hören, ich bin mega geil und ich kann alles und komm her, ich zeig dir, wer ich bin. Das war halt so dicke Hose war halt angesagt und einmal gab's so genau solche Gefühle dann auch im Raum. Da mussten wir erstmal ein bisschen unterscheiden, so zwischen, ich bin auf der Bühne und bin jetzt der Allergeilste und sing das als Künstler und jetzt komme ich wieder runter und jetzt unterhalten wir uns wieder, wir sind in der Schule so und jetzt versuchen wir respektvoll miteinander umzugehen und so weiter. Und dass das vielleicht auch so zwei verschiedene Sachen manchmal so sind, so, ne? Also, die fanden halt, ja, also das zum einen, dass man das auch immer mal ein bisschen reflektieren musste, also dass man die Gruppe
Also, du
zusammenholen
meinst,
musste.
sie kam aus ihrer Rolle nicht raus, aus ihrer künstlerischen
Nee,
Persona.
gar nicht. Nee, nee. Und verstehe ich auch, ist ja auch es ist ja schon wie so, man zieht sich so ein Cape an, so, ne? Ist jemand anderes so. Und ist halt ein super cooler Rapper, verstehe ich auch. Aber das kollidiert dann manchmal, wenn einer super dominant ist oder, ne? Und das ist ja manchmal auch abwertend. Abwerten gehört ja auch oftmals dazu, zu der Musik. Und da muss man mal ein bisschen gucken. Das fand ich halt so schwierig, die Songs, die sie da gerne mal gehört haben. Und da ist doch vieles auch, ich sag mal, brenzlig, ja, vom Inhalt her, zumindest in dem Kontext, so, ne? Weiß ich, über ihre Terminologie, dass es letztendlich Para Para und es geht irgendwann nur um Kohle machen, Kohle scheffeln und dann aber auch um Drogen und um Gewalt und so ein Kram. Und gleichzeitig haben sie übelst die Freude daran und die sind total super duper motiviert, wie noch nie. Also intrinsisch hoch 10 motiviert. Und dann auf der anderen Seite stehst du da und denkst halt so, ja, gut, aber wir wollen ja jetzt keine gewaltverherrlichenden Texte hier mit den Schülern rappen und wir wollen ja auch nicht sexistisch sein und wir wollen ja das nicht und das nicht, das nicht. Und dann ist es natürlich super uncool zu zensieren und auszusieben. Und deswegen, und das war halt so super, das war einfach schwerer Prozess, wie man das angeht, wie man das macht, ohne gleich so
moralischen Zeichen.
Ohne dass man die ganze Sache dann für die dann irgendwie gleich kaputt macht, so, ne? Also, egal wie ehrenwert jetzt meine Gründe da auch sind, ne? Aber das ist halt, kann auch sein, dass das deren, ich sag mal, deren Vibe so ein bisschen kaputt macht, so, ne? Also muss man vorsichtig gucken, so, Leute, lass mal drüber reden und dies und das. Und dann ab und zu mal halt alles ausmachen, lassen wir hier hinsetzen und so, was ist mit dem Song?
Durchatmen.
Ja, also das ist so insofern schon steuern, dass man so ein Gespräch mal irgendwie antreibt. So, ja, ihr wisst ja, die Eltern kommen dann so, ihr wollt ja was rappen und was vorführen. Wie finden die das jetzt eigentlich, wenn ihr so rappt, dass ihr hier irgendwie alle abzieht? Und
genau die Frage habe ich auch schon mal gestellt, einem 18-Jährigen. Deine Eltern kommen, willst du das wirklich rappen?
Ja, und dann einfach mal so den Kontext nochmal klar gemacht, so wie wollen wir das, wie wollt ihr das denn machen? So, ne? Ist das cool? Ist das uncool? Und allgemein mal so, wie findet ihr den Inhalt überhaupt? Also findet ihr es einfach, dass es sich gut anhört und so weiter? Oder findet ihr es auch so eine gute Idee, irgendwie, wenn ihr mir jetzt irgendeinen Song vorgespielt habt, findet ihr es auch so irgendwie cool mit Drogen, dass ja jemand mit Drogen handelt oder was? Denkt ihr, der hat ein geiles Leben? Wie stellt ihr euch das vor? So, ist er wirklich der absolute King? Oder ist er einfach vielleicht auch nur ein Rapper, der hart arbeitet und sowas rappt?
Was auch nicht so der Realität entspricht, meinst du, seiner?
Ja, ich meine, erst zum einen hören die das sowieso und da ist es erstmal eine Chance, mit denen ins Gespräch zu kommen. Das ist die eine Seite der Medaille, ne? Also da kann man es wenigstens reflektieren vielleicht. Auf der anderen Seite so gibt's auch ziemlich klare Richtlinien so, an die man sich einfach halten muss in der Schule. Und das hat auch gute Gründe so. Und dazwischen zu jonglieren fand ich irgendwie ein bisschen, das war eine Herausforderung, ja.
Erinnert mich an das Gespräch mit Felix Oeser aus Berlin, den du kennst. Der macht das ähnlich mit den Jugendlichen. Mhm. Also er spricht auch auf eine ähnliche Art mit ihnen und fragt, okay, wie willst du leben? Was findest du so toll an diesem Lifestyle? Ne, einfach so Fragen stellen.
Ja.
Ja.
Aber die Grenzen sind halt da, ne? Bloß man ist die Frage, wie doll man sie direkt aufzeigt oder wie man das halt macht, wie man das halt steuert, so. Das war eine Herausforderung.
Ja, wie man kommuniziert letztlich.
Wie man kommuniziert, genau. Ja. Oder wie man überhaupt dazu kommt, dass man mal zur Ruhe kommt zwischen all dem lauten Bass und so und jetzt, wir reden jetzt mal miteinander. Das waren schon die Herausforderungen, so. Würde ich sagen, auf jeden Fall.
Und habt ihr anderen Beispiele für Lenkung und wo Lenkung wichtig war oder wo Lenkung herausfordernd war?
Also ich könnte jetzt das auf das Projekt, das ich jetzt abgeschlossen habe, auch nochmal beziehen. Da war dann die Frage, das Produkt, das die Schülerinnen und Schüler da ja erstellt haben, diese Rekomposition. Ich muss dazu sagen, das waren ja nun Grundschüler und ich habe einfach mit einem Notenschreibprogramm diese Motive separiert gehabt aus den Klavierstücken und habe die anschließend nach Anleitung der Kinder im Notenschreibprogramm zusammengestellt. Und als ich dann denen dieses, wie soll man sagen, ihre Komposition auf dem Notenschreibprogramm vorgespielt habe, da brauchte ich dann gar nichts mehr sagen, weil da ist das ästhetische Empfinden der Kinder eigentlich das Spannende gewesen. Denn sie haben selber festgestellt, oh, ihre Komposition ist viel zu lang. Und dann fingen sie selber an, Kriterien zu suchen, die diese Komposition einzukürzen und zu schauen, was dieses Werk rund machen würde. Und da haben sie wieder gestritten. Also das war faszinierend. Also da hat seltsamerweise, muss ich fast sagen, das künstlerische Ergebnis von ihnen etwas bewirkt, also etwas ausgelöst in ihnen. Meist ist es so, wie bei Matthias letztlich, bin sonst auch jemand, der eigentlich nur Fragen stellt, reingeht und Fragen stellt, ob sie überzeugt sind von dem, was sie gemacht haben, ob sie damit weitergehen würden, ob sie das so präsentieren möchten. Das wären so die, ich sag mal, von meiner Seite aus so typische Fragen, mit denen ich auch abklopfe, auch in Unterrichtsprozessen, ob Kinder, wenn sie ja produktionsorientiert arbeiten oder irgendwas in die Richtung, ob sie fertig sind oder ob sie einfach mir nur was hingeknallt haben, um eine Aufgabe zu erfüllen. Ja? Damit hole ich sie eigentlich wieder in die Eigenverantwortung herein.
Ja, total. Das heißt, in dieser Unterrichtssituation mit der Kombination der Teile warst du ja nur so ein Ausführer ihrer Wünsche.
Genau.
Ne, so ein Technical Support oder so. Und die haben ja die Entscheidung getroffen. Ja.
Ja, und das ist halt schon faszinierend gewesen, weil ja, dieses eben zu sehen, dass das schon im Alter von 7 Jahren ja. ausgeprägt ist. Und kannst du nur so sagen.
Das ja, hat, wobei es kommt sicherlich schon aufs Elternhaus drauf an und wie viel sie da gelernt haben mitzubestimmen, oder? Wäre jetzt meine Vermutung.
Definitiv.
Wie viel sie da gelernt haben mitzureden, Entscheidungen zu treffen.
Die Gruppe war sehr heterogen. Also es gab auch einen Schüler, der, ja, heute würde man, ich würde ihn vielleicht, ich will jetzt nicht klischeehaft sagen, so ein Überaktiver, der leider auch in der Schule schon so seine Karriere hatte. Aber auch dieses Kind, das definitiv von zu Hause, würde ich mal sagen, nicht geführt war, dass dieses Kind, da drehte sich eher das ganze Familiensystem ums Kind. So habe ich das in der Kommunikation im Umfeld von dieser AG wahrgenommen. Aber dieses Kind hatte selbst in so einer Situation sich produktiv eingebracht, ist sogar zum Meinungsführer geworden, konnte dann aber auch akzeptieren, dass die leiseste Mitschülerin irgendwann einen ganz konstruktiven Vorschlag machte. Er musste den zwar dann übertönen, nochmal im Sinne, also quasi nochmal in den Raum stellen, um zu zeigen, dass auch er das bejaht und dass das jetzt sein Vorschlag sei. Aber selbst da hat es funktioniert. Also das waren für mich Erfahrungen, die ich in diesem Setting, wie ich es da vorgefunden hatte, nicht erwartet hatte. Also wirklich im Positiven.
Cool. Also du plädierst hier dafür, auch Kindern unter 10 Jahren viel mehr zuzutrauen, als ihnen zugetraut wird, oder?
Unbedingt, ja.
Ja.
Ich sag mal, nach der Erfahrung, ich bin ja sonst als Gymnasiallehrer unterwegs, aber wenn ich diese Erfahrung jetzt nehme und dann kann ich nur sagen, ja, auch im eigenen Unterricht, ja, mir viel mehr noch auf diese Freiheit gehen und die Entscheidungsprozesse, gerade im Fach Musik, also den Rahmen setzen und dann viel mehr in dieses Selbstgestaltende reingehen. Es ist halt wirklich brutal abhängig, so empfinde ich es zumindest, wie die Schulkultur auch drumherum ist und wie die Kinder allein durch die Schulkultur konditioniert sind.
Es klingt ja so, als hättest du das denn auch so, also diese Freiheiten konnten sie auch nur jetzt ausschöpfen, weil du das jetzt eine gute Methode gewählt hast und das dementsprechend jetzt erfolgreich vorbereiten konntest, oder?
Nein, würde ich gar nicht sagen. Diese Methode ist halt jetzt, ich sag mal, die haben Studentinnen von mir, ja, wir haben das zusammen entwickelt, die haben dieses Setting auch angeleitet. Das war aber so, dass ich sagen muss, da ist mit Sicherheit schon auch was an der Schule angelegt gewesen, sonst würde das ja nicht gehen. Also da muss ja irgendwas in dieser Schule auch, also in Teilhabe möglich gewesen sein für die Kinder, dass es für die selbstverständlich ist, sich einzubringen in solche Prozesse. Also dass die wirklich, also auch diese Kinder, die nicht in einer Klasse sind, das ist ja also wirklich auch ein bunt gewürfelter Haufen gewesen, dass die aber dann wirklich das angenommen haben, in diese Auseinandersetzung zu gehen. Nicht jede Schule, also gerade im Gymnasialbereich erlebe ich auch allzu oft dieses, dass es ja mit dem Verweis, es reicht nicht, die Zeit reicht nicht und man müsse weiterkommen, jegliche Teilhabe von Kindern quasi abgewürgt wird und wir haben im schlimmsten Fall noch den reinen Unterricht.
Ja, das nehme ich in Norddeutschland genauso wahr, wie du es aus dem Süden beschreibst, interessanterweise, ja.
Also hat also die Schule einen guten Rahmen geliefert und ihr habt auch noch methodisch auch noch einen passenden Rahmen und das hat dann so was Schönes möglich gemacht, dass die Kinder dann so partizipieren konnten und sich da ausleben konnten. Schön. Naja. Ja, die Rahmenbedingungen.
Julia kam länger nicht zu Wort, ist mir aufgefallen.
Ja, also ich kann dem eigentlich nur beipflichten. Also gerade so wertschätzende Räume zu schaffen, ist, glaube ich, total wichtig und auch den Kindern Freiheit zuzutrauen und nicht immer nur auf den Stoff irgendwie zu verweisen, sondern auch wirklich sich die Zeit mal zu nehmen und mal zu gucken, was wollen die Kids eigentlich und was haben die alles mitzubringen und das dann irgendwie einzufangen. Also ich habe jetzt, wie du sagst, Christian, bei mir an der Schule im Praxissemester, die waren das überhaupt nicht gewohnt, eigens zu denken und mal sich selbst kennenzulernen und was finde ich eigentlich gut und wie soll mein persönliches Musical dann im Endeffekt sein. Die sind einfach, werden einfach von vorne beschallt, beschossen mit Unterrichtsstoff und mit Noten am besten noch. Ja. Und das, es ist einfach nicht der Raum, um sowas möglich zu machen. Und es ist dann umso schöner, wenn man es dann doch mal schafft und dann die Kinder so richtig aus sich rauskommen und man dann auch im Endeffekt auch eine Bestätigung bekommt, so ja, das fanden wir total toll und das würden wir gerne wieder so machen. Also ich bin auch ein totaler Verfechter von so projektbasiertem Unterricht.
Und wie haben die LehrerInnen reagiert, die dich da betreut haben? Das ist doch auch interessant, jetzt nochmal zu hören.
Also die Lehrerin, die mich da betreut hat, die fand es total toll. Sie hat auch die Kinder ganz anders erlebt, als sie es sonst so macht. Und vor allem, weil wir ja auch die Bewertungskriterien, die dann auch für die Note im Endeffekt, also die Präsentation des Ganzen, haben die Kinder selbst sich überlegt. Also wir haben ja, das gemeinsam ja. im Gespräch besprochen, was ist ihnen wichtig, so am Musical selbst und dann auch in der Präsentation. Und dann ist es natürlich auch als Lehrperson total einfach. Man kann sich zurücklehnen und die Kids geben sich gegenseitig Feedback. Ja. Das ist ja eigentlich die beste Situation, wenn man nicht darauf hinweisen muss, dass der eine die ganze Zeit mit den Händen in der Hosentasche da stand und das nicht so toll wirkt. Wenn die sich das gegenseitig einfach feedbacken, das ist doch die beste Situation, die man eigentlich haben kann.
Ja, das denke ich auch. Ja, schön. Schöne Geschichten. Wollt ihr noch direkt was anschließen an einen eurer Gedanken von eben? Also ich habe mich jetzt erinnert an ein Gespräch mit Matthias, als wir in Kassel waren, glaube ich. Oder ich weiß nicht, oder als wir Kassel vorbereitet haben, unser World Café. Da hast du so ein bisschen auch über eure Schule, euer Kollegium gesprochen und dass dann da auch viel diskutiert wird. Wir brauchen Demokratiebildung, weil die Gefahr von rechts und so viele AfD-WählerInnen. Und da hast du dich so ein bisschen beschwert bei mir, dass das so verkürzt gedacht ist irgendwie. Also, dass man denkt, man muss dann immer so gegen die Rechte argumentieren und das sei dann Demokratiebildung oder man muss die irgendwie in Zaum halten, weil man Angst hat, dass sie mehr Macht gewinnen. Vielleicht kannst du da nochmal anknüpfen, also was du damals so dachtest, was eigentlich ein Ansatz wäre, jetzt auch in Kommunikation mit KollegInnen, denen klarzumachen, es geht nicht darum, denen zu sagen, was sie wählen sollen und nicht wählen sollen, sondern es geht um ganz andere Fähigkeiten, die zu stärken.
Ja, ich glaube, also letztendlich wollen ja alle wollen das schon was Ähnliches. Sie haben ein ähnliches Ziel, dass alle nett miteinander umgehen, dass alle partizipieren können mehr, sich einsetzen. Also das Ziel ist bei allen, glaube ich, recht gleich. Aber ich habe das Gefühl gehabt, aber das hat sich jetzt auch schon ein bisschen gewandelt im Laufe der Zeit, also es ist ja immer ein Prozess, dass die ersten Regungsmomente gingen immer in so eine Richtung nicht pro, sondern contra, ne? Wie du schon gerade das gut beschrieben hast, Angst vor Demokratie zersetzenden Sachen, Angst vor Dingen, die gegen Demokratie, verstehe ich auch. Und das ist bestimmt auch keine total, wie gesagt, man da braucht die Angst ja jetzt auch nicht wegtun oder so. Sowas gibt's ja auch, solche Kräfte, und darüber kann man sich auch informieren und da kann man auch sich gegenseitig informieren, denke ich auch. Aber oftmals ist es so, zum einen ist Angst ein schlechter Berater meistens, und zum anderen ist es so, dass dieses Proaktive so oftmals mehr, ich sag mal, die Seele der Menschen anspricht, dass man sagt, wenn ich, also wir wollen mehr Demokratie. Was heißt das eigentlich erstmal? Ist das ein total schwieriger Begriff, der ist so ganz abstrakt und groß. Und wenn wir mehr davon wollen, dann ist es immer erstmal rein psychologisch immer schwierig, wenn man dann ansetzt mit dann erstmal gegen das, das und das, damit das überhaupt, damit diese Demokratie, was auch immer das dann erstmal ist, den Platz hat, sich zu entfalten, von alleine irgendwie, ne? Das macht dann einfach diese Sache. Aber so funktioniert's ja nicht, ist ja doch keine Pflanze, die einfach so wächst, die Demokratie, sondern
Und wir dürfen nicht einfach einzelne Teile des Volkes, also wenn man so Herrschaft des Volkes denkt, ausschließen. Dann
ist ja, es ist, mehr. Es ist zumindest eine schwierige und auch es ist eine Diskussion, die ist auch wichtig, aber ich weiß nicht, ob die so zielführend ist. Ob die, also wenn wir es erstmal wollen, dass die Schüler demokratischer mehr Möglichkeiten haben, sich einzusetzen und so weiter, weiß nicht, ob wir mit der Diskussion über diese anderen Sachen, ob die so zielführend ist und ob die so schnell zu diesem Ziel führt. So, glaube ich nicht dran, ehrlich gesagt. Sondern es ist eine Sache für sich vielleicht erstmal. Sondern ich finde erst dieses Proaktive und weg von diesem riesen abstrakten Begriff auch, das finde ich wichtig. Weil wenn man jetzt erstmal so sagt, Demokratie, da kann man jetzt, könnte man ja ausholen und große dicke Bücher rausholen und was das eigentlich alles bedeutet. Aber es schlägt sich ja letztendlich nieder in vielen kleinen Dingen. Zum Beispiel, können denn da Schüler mit dabei sein, wenn das besprochen wird? Geht es eigentlich? Oder wie ist das eigentlich mit dem Schülerrat? Oder wie ist das eigentlich mit dem im Musikunterricht oder so zum, ne? Können denn die Schüler dann vielleicht auch mal so ein bisschen was dazu, Vorschläge oder Wünsche äußern? So, ne? Also es geht von diesem ganz kleinen und greifbaren, kommt man meistens ein bisschen weiter, das haben wir ja auch versucht erstmal, ne? Sich da über diese konkreten Sachen auszutauschen, um ein bisschen wegzukommen von diesem großen und abstrakten Ding. Und auch wegzukommen von so einer Anti-Haltung zu einer proaktiven Haltung hin zu, okay, dann lass uns doch mal was machen. Und das müssen ja nicht immer die allergrößten Geschichten sein. Ne? Kann ja auch sein, dass man mit den Schülern mal, weiß ich nicht, ein Altenheim besucht und zusammen eine Runde Rommi-Cup spielt oder Rommi, so.
Rommi, ja.
Genau, oder Rommi, genau. Einfach, es gibt so viele Arten, wie sich das halt ausdrücken kann. Aber das erstmal zu fassen und sich dann, das braucht eigentlich ein bisschen Austausch und so, was habt ihr noch für Ideen? Ach ja, klar, wir können ja mal einen Grillen veranstalten mit den Leuten von da drüben, wir können ja mal das machen, wir können die Schüler ja auch mal einladen hierher. Das sind viele kleine Ideen, die, glaube ich, dann zu einer großen Sache werden und die dann diesen abstrakten Begriff irgendwie so eine Bedeutung überhaupt geben. So. Und am Anfang habe ich gemerkt, so alle Ideen gingen immer in Richtung, ja, Nazis sind doof, ja, stimmt auch, okay, und so weiter. Ich überspitze das natürlich, ne? Also meine Kollegen, die haben natürlich auch super gute Ideen und Vorschläge, aber so ist das halt manchmal, dass man trifft sich in einer großen Gruppe und dann geht's los und alle haben, ne, so Ideen und ja, aber es ist auch ein schöner Prozess, weil man dann auch kommt man ja ins Reden. Deswegen, wenn du meinst, ich bringe denen das da, also man kann das jetzt nicht einfach jemand beibringen, sondern man hat nur, wenn man das dann so äußert, fällt auch vielen intuitiv auch sofort auf, ja stimmt, ist ja vielleicht eine gute Idee, da muss man ja gar nicht so, wie sagt man, wie der Oberlehrer daherkommen, sondern wenn man denkt, man ist da an was dran oder hat eine gute Idee, dann überträgt sich das schon, wenn man die ausdrückt.
Ja, daran müssen wir auch glauben, das denke ich auch. Und statt Nazis sind doof vielleicht, lasst uns mit den Nazis grillen und verschiedene Arten von Würstchen nehmen.
Ja, du weißt schon, wie du die Stimmung anheizt. Ja.
Nein, ich höre jetzt auf damit. Nee, aber die anderen, möchtet ihr noch was weiterspinnen, was Matthias angefangen hat?
Ja, also ich frage mich halt auch, ob diese Motivation, mehr Demokratie in den Unterricht zu packen, aufgrund von politischen Trends und Tendenzen, ob das so die richtige Motivation ist. Weil eigentlich haben wir ja im Umfeld Schule sowieso den Auftrag, Demokratie zu leben eigentlich im Unterricht. Und ich finde es ein bisschen problematisch zu sagen, wir müssen jetzt mehr Demokratiebildung in den Musikunterricht reinpacken, weil wir haben noch keinen. Eigentlich, wenn man überlegt, Musik ist ja sowieso das demokratischste Fach an sich, was es gibt. Jeder Musizierprozess ist eigentlich pure Demokratie, weil man sich gegenseitig erstmal zuhören muss und aufeinander reagieren muss. Und dann zu sagen, wir brauchen mehr. Ich glaube, man sollte das, was man schon an Demokratie in der Musik hat, einfach noch intensiver nutzen und auch mit Methoden irgendwie verknüpfen, dass man das auch sichtbar macht und die SchülerInnen dafür sensibilisiert, was wir schon an Demokratie leben in musikalischen Prozessen.
Ja, ich würde dir zustimmen, dass die Fähigkeit zuzuhören die erste wichtigste Fähigkeit ist. Jemand anderes hat gerade angesetzt, ne?
Ich fand's interessant, aber ich denke, was du beschrieben hast, zuerst dachte ich, geht das in die Richtung, wir haben ja schon genug Demokratie, da müssen wir jetzt eigentlich gar nicht weiter drüber nachdenken dann. Aber was du jetzt später meintest, ist ja das sichtbarer machen und durch Methoden vielleicht auch anreichern.
Ja, genau.
Und das ist ja ein Mehr. Genau. Das ist ja ein Mehr. Aber also wenn du auch meinst, nicht quantitativ, vielleicht qualitativ, aber...
Genau.
Ja.
Genau, ich finde das immer so schwierig, wenn LehrerInnen sagen so, ja, wir brauchen mehr Demokratie im Unterricht, wir müssen einfach alles irgendwie möglichst demokratisch machen. Und ich finde, das, was man hat, einfach nochmal mehr zu sensibilisieren und einem bewusst zu machen, was es überhaupt an Demokratie schon gibt und das auch zu nutzen, ist viel wertvoller, als zu sagen, wir brauchen einfach mehr, weil das mehr viel hilft viel, so nach dem Motto, wie beim Üben. Das ist leider auch nicht wahr.
Oder wir brauchen ganz neue Dinge, ne? Brauchen wir auch nicht unbedingt, sondern vielleicht nur leichte Variationen von dem, was schon lange gemacht wird.
Ja, aber das
Ja.
sind ja oft wirklich die kleinen Dinge. Also ich finde, das hat wirklich was mit Kulturentwicklung in der Schule zu tun, also mit Bewusstmachung. Wenn beispielsweise beim Abitur, beim Abiball und der Zeugnisaus bei der feierlichen Zeugnisausgabe die 1-0er-Abiture gefeiert werden und die anderen bestandenen Abiturprüfungen irgendwie einfach nur ausgeteilt werden, dann muss ich doch die Frage stellen, habt ihr überhaupt individuell auf die Jugendlichen geschaut und ihre Biografien? Vielleicht ist ja derjenige, der ein 3-5er-Abitur gemacht hat, aber sich sozial engagiert hat, mindestens genauso abzufeiern als derjenige, der ein 1-0er-Abitur hat. Also da hinterfrage ich sehr kritisch zum Beispiel die Narrative innerhalb der Schulen. Was ist Bildungserfolg? Das fängt für mich da schon an, weil wir nämlich dann als Lehrkräfte auch mit Lob geizen. Also in Schwaben, ja, so nicht genug geschumpfen ist genug gelobet. Ja, das ist ja ekelhaft, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dieses Klischee, ja. Und aber da ist was dran. Also, dass man wirklich dann wirklich auch Rückmeldungen von den SchülerInnen bekommt, dass da ganz viele Dinge nicht richtig laufen in Unterrichten, ja. Also ich will dann keiner Kollegin, keinem Kollegen irgendwie nahe treten. Die bemühen sich alle. Aber trotzdem unterliegen wir immer wieder selber auch eigenen Begrenzungen. Und da finde ich so wichtig, dass wir als Lehrkräfte irgendwo auch einen Raum erhalten, dass wir sagen können, wir können beispielsweise mal die Zeit nehmen, über unsere Prozesse selber zu reflektieren, das zu betrachten, wie kommunizieren wir beispielsweise mit den Jugendlichen. Und das Da finde ich, braucht es ganz viel, weil eigentlich ist es ja simpel. Jeder Mensch möchte geliebt werden, jeder Mensch möchte angenommen werden, Sicherheit zu geben, Anerkennung zu geben, positive Bestärkung. Wissen wir alle, sollte eigentlich professionell laufen, aber der Alltag zeigt mir leider allzu häufig, dass das nicht immer selbstverständlich ist. Da reiben wir uns auf. Und da fände ich es einfach schön, ganz in dem
Ja.
Sinn, so wie du gesagt hast, Julia, nicht einfach neue Labels erfinden und drüber zu setzen. In Baden-Württemberg ist das gerade im Zuge der Bildungsplanreform Richtung oder Gymnasialreform Richtung Wiederetablierung G9 ganz stark, ja, so wie es einen Leitfaden für Grammatik und Rechtschreibung gibt, gibt es jetzt auch einen Leitfaden für Demokratiebildung. Und das ist so defizitär und das ist schade, weil Kinder, wenn ich sie nur defizitär nehme, ich meine, man muss sich das ja mal überlegen. Eigentlich geht man ja mit dieser Haltung dann hin und sagt, ihr versteht Demokratie nicht. Und das finde ich dreist. Ja, das ist einfach etwas, finde ich, was in Bewusstmachung gehen muss von uns Erwachsenen, die wir damit umgehen. Dass wir einfach sagen, okay, wir nehmen vielleicht wirklich dieses Wort mal raus. Wir bauen nicht immer so ein großes Konstrukt auf, sondern wir fangen im Kleinen an zu wirken. Dass wir das große Konstrukt, auch die Ängste, die da sind und so weiter im Hinterkopf haben, auch das, was wir nicht wollen, als moralischen Kompass oder Leitfaden, das finde ich alles in Ordnung. Aber bitte im Kleinen diesen Ballast weg und einfach mal das Phänomen auch anschauen. Was entsteht denn da an vielfältigen Gewächsen, an Dingen im Unterricht, ja? Und das bestärken. Ich glaube, da könnten wir ganz viel abrüsten.
Ja, da bin ich persönlich auch immer noch auf einem Weg.
Wie würdest du das bestärken? Du sagst jetzt so, du stellst ja so ein bisschen die Funktion, nicht komplett in Frage, die Funktion eines Leitfadens. Du meinst, der hat auch seine Berechtigung, dass der da ist. Aber du bist eher dafür, was du schon meistens ja Beispiele gebracht, ne? Zum Beispiel, wieso immer nur die besten Schüler jetzt hier irgendwie nach vorne stellen? Warum nicht auch mal so, also den Blick für kleine Sachen auch schärfen? Das heißt, aber wenn man sich jetzt da so hinsetzt als Gruppe, irgendwer hat sich ja diesen Leitfaden, haben sich ja Menschen nur hingesetzt und drüber nachgedacht, ne? Wenn du in so einer Gruppe gewesen wärst, wie man den Blick für sowas schärft, was du schon meintest, für diese kleinen Gewächse, was wäre denn, hast du eine Idee, wenn es nicht dieser große Leitfaden ist, was ein Medium wäre, um diese Gedanken, die du hast, zu transportieren, um so vielleicht was zu verbessern.
In den Schulen, ja, das ist natürlich unglaublich pauschal, ist klar. Aber ich meine, letztlich, es sind so, aber es ist genau, wie soll ich sagen, es ist genau sowas. Also bei mir an der Schule zum Beispiel, wir haben einiges auf den Weg gebracht. Ich arbeite auch als Sozialtrainer in der Schule. Und wenn ich in eine Klasse reingehe, zum Beispiel ganz oft, also für mich zentral sind zum Beispiel Fragen nach dem ästhetischen Empfinden, nach dem Geschmack. Ja, gefällt dir das? Einfach so eine Frage. Oftmals müssen Kinder funktionieren im Sinne von, ihr müsst jetzt dieses Gedicht interpretieren, wenn ich es jetzt auf den Deutschunterricht beziehe, oder irgendeinen Song. Hm. Ja, und wenn ich einfach diese Frage reinstelle, dann nehme ich sie schon mal ernst im Sinne von, ihre Meinung zählt, die nehme ich an. Ja, ich kann dann auch sagen, okay, das Beispiel, ja, ich merke, kommt hier nicht an. Ich habe mir was gedacht. Ich kann ja meine Haltung begründen und kann trotzdem sagen, okay, wir finden was anderes in dem Auswahlprozess, in dem wir arbeiten. Zum Beispiel dann auch solche Fragestellungen reinzugehen. Ist was vorgefallen, ja, wenn irgendwo was nicht nur wenn irgendwas nicht funktioniert, sondern das auch ritualhaft mal zu machen, wenn du in den Unterricht reingehst, guten Morgen, ja, gehst rein und dann erste Frage, gibt's irgendwas anzuzeigen? Ist irgendwas gewesen an Konflikten? Einfach dieses Signal senden, ich sehe dich als Menschen und ich sehe dich nicht nur als Funktionsträger, Schüler, ja, als Leistungserbringer, im allerschlimmsten Fall, sondern wirklich, ich sehe dich als Menschen. Und dazu zählt für mich auch, wenn es zu Konflikten kommt, ruhig zu bleiben. Ja, ich kann demjenigen, der sich daneben benimmt, auch ganz ruhig sagen, ich schätze dich als Menschen, aber das, was du hier gemacht hast, das geht überhaupt nicht. Ja, und das wird dann Konsequenzen haben. Wir sprechen nach der Stunde drüber und dann mache ich weiter. Und ja, wenn du sowas eine Zeit lang machst, also ich wurde dann mal irgendwann auch von einer Klasse, in der ich Klassenlehrer war, dann auch gefragt, wie haben Sie es eigentlich geschafft, Herr Köster, dass Sie das ganze Jahr immer ruhig geblieben sind? Ja, wir haben uns doch so ekelhaft benommen. Aber gleichzeitig hat das unglaublich Vertrauen aufgebaut, Bindung aufgebaut. Ich bleibe damit trotzdem professionell. Also ich gehe ja nicht auf eine Kumpelebene oder irgend sowas, sondern ich stelle einfach durch eine, ich würde es mal nennen, durch Abstufungen von Präsenz eine Bindung her. Und diese Bindung, die ist für mich das Zentrale, mit dem ich sich dann Dinge öffnen. Und wenn ganz aktuell beispielsweise sowas passiert, ich habe unterrichte jetzt neu in einer Klasse seit dem Sommer und dann kommt ein Schüler auf mich zu und sagt, übrigens, da gibt es seit 2 Jahren einen Konflikt. Ja, der hat sich 2 Jahre lang nicht getraut, weder bei den Eltern noch bei meinen Kolleginnen den Mund aufzumachen. Anscheinend irgendwas ist da passiert, nur durch dieses ritualhafte Nachfragen, dass er jetzt das Zutrauen hatte, mal zu kommen. Und das sind so kleine Indikatoren dafür, wie ich sagen würde, damit kann ich so einen Raum schaffen, oder das Feld so weit bereiten, dass diese Dinge, die Konflikte vielleicht auch hochkommen, die Bedürfnisse hochkommen. Denn Demokratie lebt ja auch davon, dass wir in unterschiedlichen Rollen miteinander umgehen. Und ich nehme damit aber auch die Kinder damit in einer gewissen Art und Weise individuell wahrzunehmen. Ob mir das immer gelingt, ja, es ist eine Annäherung, natürlich, ne? Bin ich auch sehr selbstkritisch. Aber das ist letztlich dieser Versuch, der dahinter steht. Am Ende kann ich nur sagen, braucht es gar nicht mehr Zeit. Also das wird oft von Kolleginnen bei mir dann vorgeschoben, dass diese Art zu arbeiten ja so anstrengend sei. Das ist vielleicht ganz kurz am Anfang. Aber je weiter ich das betreibe, desto gelassener kann ich das fahren. Und dann hat das auch zum Beispiel für musikalische Prozesse ganz, ganz große Auswirkungen, weil auf einmal, ja, ich traue ihnen was zu, sie dürfen ihre Meinung dazu sagen und wenn es nicht geht, darf ich unterstützen. Ja, ich bin ja da, darf das ja dann meine Rolle, also als Begleiter. Ja, ich frage auch regelmäßig, was braucht ihr? Und dann kann ich eben auch unter Umständen Vorschläge machen. Ja, also auch mal einen Vorschlag unterbreiten. Wie wäre es denn, wenn wir so herangehen? Auf die Art und Weise komme ich, denke ich, relativ dicht dran.
Ja.
Und ich merke sofort, weil ich mich selbst beispielsweise unter Druck fühle, sei es, dass irgendeine Klassenarbeit naht oder was auch immer, dass man dann schlechten Unterricht macht, wenn auf einmal diese Kommunikation einseitig wird, ich viel Output gebe, aber nichts mehr zurückkommt. Und dann merke ich auch selber schon, jetzt bin ich wieder in Fahrwasser abgerutscht, so oldschool-mäßig. Das funktioniert dann nicht. Ja?
Ich glaube, vor allem dieses Fahrwasser ist das Gefährliche. Also generell im Unterricht immer eigentlich. Und besonders bei der, so die Frage, wie gehe ich demokratisch im Unterricht um und wie könnte ich vielleicht meine Methoden das noch mehr, dafür noch mehr sensibilisieren. Man gerät halt schnell in so eine Schiene und fährt die dann weiter. Und dann, glaube ich, braucht es nicht unbedingt einen Leitfaden, der einem erzählt, was man genau alles zu befolgen hat, sondern vielleicht eher so Anregungen. Sowas wie, ich kann meine SchülerInnen vielleicht bei, also gerade so im Hinblick von auch Unterrichtsplanung, vielleicht im Sinne von kommunikativer Musikdidaktik, mal mit einbeziehen, gemeinsame Themenfindung, wir schauen uns mal den Lehrplan an, was steht da eigentlich, wie können wir das gemeinsam mit Inhalt füllen, was interessiert euch, was ist vielleicht für mich dann als Notengebung etc. wichtig, dass man einfach so gemeinsam in den Aushandlungsprozess kommt. Weil wenn man einfach nur in seinem Fahrwasser bleibt und dann den Unterricht macht, wie er funktioniert, den Stoff durchprügelt, wie du sagst, dann auf die nächste Klausur irgendwie immer hinarbeitet und so den Weg auf dieses Ziel hin aus den Augen verliert, das ist, glaube ich, sehr gefährlich, was das angeht.
Schöne Idee.
Das erinnert mich gerade an den Kongress in Mannheim, der ja vor Kassel war, 2 Jahre davor. Und da hatte ich mit Felix Oeser einen Workshop zur Mitbestimmung im Musikunterricht. Und da war eine sehr coole Lehrerin aus Kassel, die genau das schon lange macht, was Julia beschrieben hat. Also nicht mit jeder Klasse, aber die legt immer irgendeiner 9. Klasse, die sie hat, den Lehrplan vor und sagt, okay, diese Fähigkeiten sollt ihr hier entwickeln im Musikunterricht. Und wir gucken mal, wie wir das machen können gemeinsam. Sie hat dann aber auch in unserem Gespräch damals zugegeben, dass es ihr schon zu anstrengend wäre, das mit jeder Lerngruppe zu machen. Ich glaube, da verliert man auch irgendwann den Überblick, wenn man viele Lerngruppen hat, ehrlich gesagt. Ich glaube, also rein pragmatisch gedacht, im Alltag muss man da immer einen bestimmten Fokus setzen, oder? Oder würdet ihr mir widersprechen?
Nein.
Ne, weil es ist komplex. Und man muss schon über vieles nachdenken. Wie geht's jetzt weiter an dem Punkt, an dem wir geendet sind? Wie geht's nächste Woche weiter? Es erfordert viel kluges Überlegen, denke ich.
Mhm. Ja, aber ganz wichtig, finde ich, ist die Grundhaltung.
Ja.
Die Grundhaltung ist wichtig. Wenn ich wertschätzend umgehe, wenn ich, egal, auch in, wie soll man sagen, mit einem festgelegten Jahreslehrplan, mit dem ich arbeite, operiere, dann kann es aber trotzdem so sein, dass ich in dieser wertschätzenden Kommunikation den Raum öffnen kann. Da könnten auch Rituale beispielsweise dann hilfreich werden. Also ich finde diesen Ansatz faszinierend. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, das wird eine der Dinge sein, die ich mal ausprobieren werde bei Gelegenheit, ja. Einfach zu schauen, ob das für mich was ist. Aber ich glaube, unabhängig davon einfach dieses wertschätzende Haltung und das Signal senden, ich gebe euch Raum für zumindest eine teilweise Mitbestimmung.
Bei dem, was du vorher sagtest, Christian, in Bezug auf Kommunikation und wie wir die hinterfragen können, musste ich die ganze Zeit an die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg denken, weil du im Endeffekt gerade zusammengefasst hast, was er da entwickelt hat und warum. Also er hat ja auch gesagt, wir müssen bei den Bedürfnissen der Individuen ansetzen und gucken, was ist das Bedürfnis jedes Individuums der Gruppe. Und ich muss erstmal lernen, das bei mir zu spüren und auszudrücken. Und dabei kann ich halt behilflich sein, das zu spüren und auszudrücken. Und dann kann ich auch dabei behilflich sein, wenn es darum geht, wir können nicht immer zu jeder Zeit alle Bedürfnisse erfüllen. Wir müssen manchmal auch zurücktreten und merken, dass wir nicht alle die gleichen Werte teilen. Ne? Und das sind ja dann Momente, wo es schwierig werden kann, wo man als Mensch lernen muss, okay, also mein Wert kann jetzt hier gerade nicht umgesetzt werden, aber die Welt wird dabei auch nicht untergehen. So, das finde ich auch eine wichtige Fähigkeit, die man dabei lernen kann. Ja, tolles Gespräch mit euch. Unsere Stunde ist eigentlich schon um übrigens, aber Christian will noch was sagen.
Ja, ich wollte nur sagen, ich hatte mich dabei als auf Heim Oma und die neue Autorität bezogen. Also das liegt so ein bisschen dem zugrunde, was bei uns in der Schule wir, ich sag mal, als Rahmen für dieses Sozialtraining, das wir anbieten haben und nachdem wir Sozialtrainer arbeiten. Wir machen das nicht in Reinform, da ist auch ganz viel Rosenberg bei uns natürlich auch mit enthalten. Aber das, ich sag mal, Heim Oma, dieses, dass es einen Werterahmen gibt, den man versucht aufrecht zu erhalten, oder zumindest einen Regelrahmen, der letztlich verteidigt wird. Und eigentlich ist es der Verzicht von vertikaler, nenne ich es mal, vertikaler Autorität hin zu viel Kommunikation und Präsenz. Und aus der Präsenz heraus in dieses alltägliche Kommunizieren, gerade in der Situation mit Schülerinnen und Schülern, überzugehen.
Super, noch ein schöner Literaturtipp am Ende für uns zum Weiterstudieren. Hat jemand ein schönes Schlusswort für euch? Ich meine, wir könnten noch 3 Stunden reden, aber wir hatten auch alle einen langen Arbeitstag.
Ja. Ich wollte nur sagen, dass ich das von Julia eine schöne Idee fand, nochmal diese Sammlung von Anregungen als Alternative zum Leitfaden.
Ja, ich habe darüber auch nochmal nachgedacht, dieser Leitfaden Demokratiebildung aus Baden-Württemberg, der nimmt ja dann wiederum eigentlich die Lehrkräfte nicht ernst, ne, wenn man denen sagt, verhalte dich so. Habe ich dann auch gerade so gecheckt, als Julia das gesagt hat.
Ja, klar. Und das ist es ist hochgradig defizitär und das ist genau das, was ja nicht schön ist. Genau, also.
Und er war auch nicht, und er ist auch nicht ganz so einfach zu erreichen. Er ist auch, also, man muss sich da ganz schön reinlesen, ist mir auch aufgefallen. Es ist jetzt, also, es ist das Gegenteil von der Sammlung von Anregungen, sondern es ist eher so ein theoretisches Werk, also nicht komplett, aber so ein bisschen hat es was davon, oder? Wie ging euch das?
Ja, am Ende gab es diese Seiten für die einzelnen Schulfächer.
Ja, genau, das gab's schon. Das stimmt. Der Anteil war dann da. Man musste dann bis dahin aber vordringen. Aber ist richtig.
Und es ist cool, dass ein Bundesland sowas formuliert hat, würde ich auch nochmal zur Verteidigung sagen.
Und besser was machen als gar nichts machen. Und das heißt ja gar nicht mehr Leitfaden für Demokratiebildung, sondern wie heißt das jetzt nochmal? Der heißt.
Stimmt, haben wir festgestellt. Das heißt anders. Demokratie leben.
Hat einen ganz anderen Namen, deswegen ist es was ganz, ganz Neues.
Genau.
Weil sie auch gemerkt haben, Leitfaden klingt ein bisschen uncool, passt eigentlich nicht zu unserem Ziel.
Richtlinie zum demokratisch korrekten Handeln.
Ja, genau.
Ja.
Hey, schön. Ich danke euch für eure Zeit und eure schönen Erzählungen und Ideen.
Fand ich auch. Wir könnten bestimmt doch, wenn wir nicht so K.O. wären, hätten wir schon die ganze Nacht durchgequatscht jetzt.
Das war die 81. Folge von Mehr als Töne, Musikpädagogik und Gesellschaft. Vielen Dank, Julia, Matthias und Christian, dass ihr euch die Zeit für dieses Gespräch genommen habt. Wir 4 freuen uns über eine Rückmeldung oder einen Kommentar von dir bei Spotify oder auf dem Blog mehralstöne.podigy.io. Die nächste Folge von Mehr als Töne wird im Januar erscheinen. Es wird sehr wahrscheinlich und endlich mal wieder eine Folge eines Lübecker Studenten. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist, wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Weihnachtszeit, erholsame Ferien und, wie immer, viel Spaß beim Musik machen, hören und unterrichten.